Ich darf Sie begrüßen in die Radiowissen am Tag des Schlangestehens. Tja, und wenn wir nun in der Schlange stehen, wenn wir das einigermaßen zivilisiert und geduldig tun zumindest, dann heißt das, wir verfügen über so Dinge wie Impuls und Selbstkontrolle. Das kann man bei Menschen, naja, zumindest bei den meisten, voraussetzen, dass das so ist. Bei Tieren tun wir das allerdings eher nicht. Da denken wir ja, jeder nimmt sich, was er braucht, und zwar Dalli. Aber das stimmt überhaupt nicht. Auch Tiere stehen oder sitzen Schlange aus den unterschiedlichsten Gründen. Wer und warum, das erklärt uns an dieser Stelle der Biologe und Wissenschaftsjournalist Jörg Zittlau. Morgen, Jörg.
Hallo.
Also, warum stehen Tiere Schlange?
Ja, prinzipiell tun die das aus demselben Grunde wie der Mensch auch. Sie wollen irgendetwas, was wertvoll oder nützlich für sie ist. Aber das steht natürlich bei denen nicht in irgendwelchen Elektronikfachmärkten, und auf ein Rolling Stones Konzert wollen die auch nicht und sich dann für die Tickets Schlange stehen, sondern da geht es im Wesentlichen um die essentiellen Sachen: Sex, Futter und Schutz vor Feinden.
Sex ist natürlich das, was uns am meisten interessiert, ja. Mein lieber Jörg. Was sollen wir drumherum reden? Also, die Herren reihen sich da höflichst auf, um dann ihre Reihe beim Weibchen abzuwarten?
Ja, das gibt es vor allen Dingen bei Affen. Also es gibt ein sehr schönes Beispiel, das ist der Muriqui. Das ist eine Spinnenaffenart in Brasilien. Und Muriqui, das steht für der Sanfte. Und der ist in der Tat sehr sanft. Das heißt, die Spinnenaffendame allein entscheidet, wer ran darf und auch wer in welcher Reihenfolge ran darf. Das heißt, also wenn jetzt sie einen ausgeguckt hat, dann darf der dort seinen Job, um es mal so zu sagen, zu Ende bringen. Und die anderen, das können dann 4, 5 oder 6 sein, die stehen da tatsächlich daneben, gucken dazu oder gucken auch irgendwo in die Gegend und warten dann, bis die fertig sind und dann eben der Nächste rankommt. Das würde beim Menschen, glaube ich, nicht so funktionieren.
Es klingt tatsächlich auch ein bisschen leidenschaftslos, um es mal so auszudrücken, aber gibt es da tatsächlich keine anderen Affen, die das ähnlich hierarchisch aufgebaut haben?
Also im Prinzip ist es so, dass sie der Schlange stehen, das Phänomen des Schlangenstehens, das hat man immer da, wo Hierarchien gibt. Also das ist bei den Affen natürlich so, bei Wölfen gibt es sowas auch. Generell ist es dann aber eigentlich immer so, wenn es um Sex geht, die Nummer 1, die darf immer erst zuerst ran. Aber normalerweise, also bei Gorillas oder auch bei Schimpansen, der will nicht, dass die Nummer 2 und die Nummer 3 da einfach bei zugucken. Weil es einfach in der Natur so ist, er will sich zumindest einbilden, dass er jetzt den größten Fortpflanzungserfolg hat. Und bei den Menschen ist das übrigens genauso. Die Callgirls, die müssen auch darauf achten, dass sich also ihre Freier tunlichst nicht begegnen, sonst gibt's Ärger.
So, der Affe an sich ist ja ein hochentwickeltes Wesen mit Ähnlichkeit zum Menschen. Aber es gibt ja nun auch andere Arten, primitivere Arten. Wird da auch Schlange gestanden?
Ja, also sofern halt eine bestimmte Sozialstruktur da ist, also sofern eine gewisse Rücksichtnahme da ist. Die Erdkröten beispielsweise, da ist das ja auch so in der Paarungszeit, die Männchen laufen den Weibchen hinterher. Einer setzt sich auf das Weibchen drauf und dann kommt der zweite, der dritte, vierte. Da gibt es tatsächlich dann also so Haufen von 4 oder 5 Kröten. Und ganz unten ist halt das Weibchen. Und die oben, es geht da relativ friedlich zu, muss man sagen. Also die warten auch darauf, bis der unten fertig ist und dann rückt man halt nach. Das Problem ist allerdings, wenn das Ganze im Wasser stattfindet, das Weibchen ist ja unten. Und das kann dann durchaus sein, dass die dann dabei ertrinkt. Und der Arterhalt kommt dann natürlich schon ein bisschen zu kurz.
Wir machen hier mal eine Abbiegung. Lass uns mal von diesem Sex weggehen. Ja. Schlange stehen aus Schutzzwecken soll es auch geben.
Ja, da gibt es eine ähnliche Stufe jetzt der Entwicklungsgeschichte wie die Kröten, gibt es die Einsiedlerkrebse. Da weiß man ja, die brauchen ein Häuschen. Meistens ist das ein Schneckenhaus, weil die hinten halt selbst einen weichen Körper haben. Da müssen die halt eine Behausung haben. Und wenn er wächst, wächst ja das Schneckenhaus nicht mit. Das heißt, er muss auf Wohnungssuche gehen. Und wenn er dann irgendein Häuschen findet, das aber dann zu groß für ihn ist, dann wartet er einfach darauf, bis ein anderer Einsiedlerkrebs kommt. Der probiert das dann aus und vielleicht kommt noch einer und noch einer. Und dann geht praktisch so ein fleißiger Ringtausch vor sich. Der eine geht dann in das Häuschen rein, was ihm passt, und dann hinterlässt er ja ein anderes Häuschen. Und möglicherweise ist da ja wieder ein Einsiedlerkrebs, dem das passt. Und die machen dann fleißigen Ringtausch und sind auch sehr geduldig und natürlich in diesem Moment auch ein leichtes Opfer für irgendwelche Feinde. Ne?
Aber das ist ja doch sehr verblüffend, ne? Weil sozial und ja auch vorausschauend tatsächlich. Ne?
Ja, man sieht das also auch im kleinen Gehirn, was abgehen kann und manchmal beim Menschen im großen Gehirn nicht so viel abgeht.
Vielen Dank für diese kleine Nebenbemerkung. Jetzt kommen wir aber zu einer anderen sehr wichtigen Komponente, nämlich das Futter. Jetzt würden wir annehmen, dass im Tierreich es in der Regel so zugeht, dass der, der am stärksten ist, sich auch am schnellsten das nimmt, was er braucht und am aggressivsten und möglicherweise auch versucht, die Konkurrenten vom Futter fernhält.
Das muss er dann gar nicht machen, wenn die Rangfolge klar ist. Also sagen wir mal, bei Wölfen oder Hyänen ist das so. Bei Hyänen ist es beispielsweise allerdings so, dass dann die Weibchen, also der Chef im Ring sind. Die gehen dann einfach hin, die nehmen sich das Fressen und die anderen gucken dann zu. Was natürlich die Konsequenz hat, dann kommt die Nummer 2, dann kommt die Nummer 3 und so weiter und so fort. Wenn die Beute dementsprechend nicht groß genug ist, kann es natürlich sein, dass für den Letzten überhaupt nichts übrig bleibt. Das ist dann ja die Grausamkeit der Natur, Survival of the Fittest, wie man das so schön sagt. Und ja, der Schwächere wird immer schwächer und der Stärkere wird immer stärker.
So, und jetzt kommen wir endlich zur Schlange, von der wir den Namen Schlange haben. Ist die Schlange auch vertraut mit Schlange stehen?
Überhaupt nicht. Schlangen sind Einzelkämpfer, die machen alles für sich. Die stehen nicht in Schlange. Und außerdem taugen die eigentlich, sagen wir, gerade für uns hier in Deutschland nicht als Vorbild fürs Schlange stehen. Weil Schlange, das ist ein Begriff, der kommt aus dem 19. Jahrhundert. Und da steht dann für die Windende etwas, was sich wirklich durch die Gegend schlängelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und in Deutschland, wenn man da mal guckt, wie die Schlange stehen, die stehen alle wie eine Eins ganz gerade.
Schlange stehen im Tierreich, nicht bei Schlangen, wie wir gerade eben erfahren haben. Vielen Dank, Jörg Zittlau, Wissenschaftsjournalist und Biologe.